grüß euch. Stellt euch vor, ich brauche was. Ich brauche was, aber nicht von irgendeinem von euch, sondern von einer berühmten und mächtigen Person. So einer, wo man gar nicht so richtig zubekommt. Zum Beispiel unser Bundespräsident Van der Bellen. Oder vom UNO-Generalsekretär. Wie heißt er? Beresch, genau, Antonio Beresch. Guterres, Entschuldigung. Oder von einem Chef von einem ganz großen Konzern. Ich brauche halt was vom Chef von Apple oder von Google oder so. Oder vom Papst, wie ich's meine. Das ist doch schwierig. Wie komme ich an den zu? Die haben ja teilweise nicht einmal eine Telefonnummer. Ja? Und auch wenn ich dort anrufe, wird das sicher irgendein Sekretär oder Sekretärin oder was. Ich glaube nicht, dass ich einfach den Van der Bellen anrufen kann. Vom Guterres reden wir gar nicht. Bei der E-Mail, ich weiß nicht, wie viele E-Mails der kriegt. Gell? Beim Papst kannst du jetzt eine Audienz anmelden, aber ob man dort wirklich zum Reden kommt. Und warum sollte die Person Zeit für mich haben? Warum soll der sich überhaupt um mich scheren? Der kennt mich nicht. Der hat überhaupt keinen Grund. Und für das Problem gibt es eine österreichische Lösung. Detmar, kennst du sie schon? Nicht genau. Die österreichische Lösung ist, man überlegt, ob man wen kennt, der wen kennt. Ja? Vitamin B. Man muss irgendeine Beziehung zu dem aufbauen. Und umso direkter diese Beziehung ist, umso knapper man zubekommt zur Zielperson, umso besser. Umso näher der mit dem verbunden ist, umso besser. Wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund von Guterres die Sekretärin super gut kennen hätte, weil ich mit der Schule gegangen bin, das war spitze. Weil ich hätte echt einen Rat zu dir. Ja? Am besten ist es, vielleicht sogar einen privaten Freund von der Person zu kennen. Jemand, der ihm am Herzen liegt, der sogar Familie. Und der Ausdruck dafür ist ein gutes Wort einlegen. Kennst du das? Das heißt, der Österreicher sagt das so nett. Man könnte das auch als Korruption oder Bestechung bezeichnen, aber ein gutes Wort einlegen, ist das so ein Euphemismus, ja. Dann hast du bessere Chancen. Du wirst vielleicht sogar empfohlen. Die Person sagt sogar, du, da kenne ich wen, der ist super. Und der braucht jetzt einen Job. Ach, das ist nicht was. Ruf dir den einmal an. Dann bist du nicht einer von 100.000, die sich bemühen, den seine Aufmerksamkeit zu haben, sondern da bist du empfohlen. Du bist wert besonders. Ja? Vitamin B. Und das Kapitel, was wir heute anschauen, Johannes 17, das ist genau sowas. Jesus legt für uns ein gutes Wort bei Gott ein. Wir haben zu Gott die beste Beziehung, weil sein Sohn uns liebt und für uns bei ihm ein gutes Wort einlegt. Und wir werden uns das anschauen. Es ist ein riesiges gutes Wort. Es ist zu viel für eine Predigt. Was möchte ich heute machen? Ich möchte euch zuerst einmal sagen, was heißt das, dass es das hohe priesterliche Gebet ist? Was ist ein hohe Priester und in welcher Form ist Jesus ein hohe Priester? Und dann in die ersten paar Verse bittet Jesus für sich selbst interessanterweise. Und dann schauen wir uns drei Dinge an, die Jesus für seine Jünger erbittet. Das erste ist um Bewahrung in der Welt. Das zweite ist, er bittet um Einheit für sie. Und das dritte ist, er bittet um ewige Herrlichkeit im Himmel mit ihnen. Und das wird es heute gehen. Hohe priesterlich. Warum heißt das Kapitel das hohe priesterliche Gebet? Der hohe Priester, das ist der, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt. Ja? Da ist Gott. Und da ist der Mensch. Und da dazwischen vermittelt der Hohepriester. Der hat da einen Zugang und dort einen Zugang. Schauen wir uns jetzt also diese Position von Jesus als Hohepriester, die wird in der Bibel länger ausgeführt. Du könntest mir die erste Folie zeigen. Dort habe ich euch zwei Textstellen aufgezählt. Das erste ist in 3. Mose, das Kapitel 9 und 10, wo der Aaron als erster Hohepriester eingesetzt wird. Wir werden das jetzt nicht lesen. Und das zweite ist im Hebräerbrief, eigentlich durchgehend die Kapitel 5 bis 10, also eigentlich der Hauptteil vom Hebräerbrief, der uns sagt, dass Jesus ein viel, viel besserer Hohepriester ist, als Aaron je hat sein können. Und da möchte ich zwei Abschnitte lesen als Einstieg und dann machen wir in einer Tabelle, machen wir eine Gegenüberstellung. Ja, da ich schreibe mal her, der Aaron oder eben ein menschlicher Hohepriester und Jesus, ja, was da vergleichbar ist und was die Unterschiede sind. Aber zuerst möchte ich euch vorlesen aus Hebräer 9, ab Vers 11 bis 15 und dann Hebräer 10, 21 bis 25. So ist Christus nun der hohe Priester für all das Gute geworden, das gekommen ist. Er hat das große, vollkommene Heiligtum im Himmel betreten, das nicht von Menschen erbaut wurde und nicht Teil dieser Schöpfung ist. Ein einziges Mal brachte er Blut in jenes Allerheiligste, aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes, durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt. Früher konnte die Besprengung mit dem Blut von Böcken und Stieren oder mit der Asche einer jungen Kuh den Körper des Menschen von ritueller Unreinheit reinigen. Wie viel mehr kann dann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigen Geist brachte Christus sich selbst, Gott, als vollkommenes Opfer dar für unsere Sünden. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Aus diesem Grund ist er der Vermittler eines neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen, damit alle, die dazu berufen sind, das ewige Erbe empfangen können, das Gott ihnen versprochen hat. Denn Christus starb, um sie vor der Strafe für die Sünden zu befreien, die sie zur Zeit des ersten Bundes begangen haben. Und Hebräer 10, Vers 21. Da wir also einen großen Hohepriester Jesus haben, der über das Volk Gottes eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigen Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen. Denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unsere Gewissen von Schuld zu reinigen. Und unsere Körper sind mit reinem Wasser gewaschen. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Wir sehen jetzt in der Gegenüberstellung, dass dieser Aaron, der menschliche Hohepriester, ist ein Mensch. Ja? Und Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Dieser Hohepriester, der Aaron, der hat müssen extra gewaschen werden und gereinigt werden. Und der hat da besonderes, prächtiges Gewand gehabt. Ja? Ich schreibe mal her, herrliches Gewand. Der hat da so Edelsteine drauf gehabt, die ihn und das, die 12 Stämme des Volkes erinnert haben. Ihr kennt das in 3. Mose nachlesen, lang und breit. Aber Jesus, der war selbst voller Herrlichkeit. Also den hat man nicht müssen schön machen, der war herrlich. Und der Hohepriester, bevor der hat können zu Gott gehen und für das Volk bitten, hat er für sich selbst erst müssen ein Opfer bringen. Ja? Opfert für sich. Und Jesus braucht das nicht. Er ist sündlos, er hat sofort den direkten Zugang zu Gott, weil ihn nichts vom Vater trennt. Und der Hohepriester, der hat einmal im Jahr, das war jetzt übrigens Gott, Yom Kippur, der große Versöhnungstag, opfert dafür das Volk. Ja? Und da darf er nur eine, wenn er vorher für sich selbst geopfert hat. Als einziger darf er dort eine und bringt dort ein Opfer vorm Altar für das Volk. Und Jesus, der ist einmal am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Und der Hebräerbrief erklärt das, sein Opfer war so vollkommen, dass es alle Sünden trocken, es braucht nicht wiederholt werden. Und der hohe Priester, der ist als einziger einmal im Jahr in dieses Allerheiligste eingegangen und hat dort diese Herrlichkeit Gottes gesehen. Die Bibel berichtet uns von dieser Herrlichkeit, dieser Schechina, die dort wie ein leuchtender Rauch über diesen Tempel gelegen ist. Am Anfang, wie Gott das erste Mal in den Tempel gekommen ist, hat dort niemand einigen können, weil das alles so geleuchtet hat. Ja. Das heißt, der Aaron ist der einzige Mensch, der da eine darf, und der kann das nur berichten von Gottes Herrlichkeit. Und Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja. Der war selber Gottes Herrlichkeit. Ja. Und deswegen ist, wenn jetzt Jesus für uns zu Gott redet, und das ist das Gebet, das wir jetzt anschauen werden, dann ist er, der wirklich ganz einen anderen Zugang zu Gott hat, ganz anders in sein Herz sprechen kann und uns da ganz anders zubringen kann. Das ist viel besser, als wie wenn ich die Sekretärin von Viterisch kenne. Der ist Gottes geliebter Sohn. Gott hat das der ganzen Welt gesagt, wie er getauft worden ist. Das ist mein geliebter Sohn. Und der setzt sich jetzt für uns ein. Sehr unglaublich. So, soweit ganz ein kurzer Blick, was ist ein Hohepriester und welchen Job hat er und warum ist Jesus der beste Hohepriester. Wenn wir jetzt den Text anschauen, machen wir den ersten Punkt, klickst du einmal, die Verse 1 bis 8. Und interessanterweise bittet da Jesus zuerst etwas für sich selber. Nachdem Jesus all das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, ich lese Johannes 17, ja, die Zeit ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Denn du hast die Macht über alle Menschen auf der ganzen Welt gegeben. Er schenkt allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die wir schon teilten, ehe die Welt erschaffen wurde. Ich habe deinen Namen diesen Menschen offenbart. Sie waren in der Welt, doch du hast sie mir gegeben. Sie haben dir schon immer gehört, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, von dir ist. Denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir mitgegeben hast. Sie haben diese Worte angenommen, und sie wissen, dass ich von dir gekommen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus bittet also Gott, ihn zu verherrlichen. Und wenn das ein Mensch sagen würde, dann war das eine eigensinnige Bitte. Aber er sagt, Gott, zeig, wie herrlich ich bin, damit ich zeigen kann, wie herrlich du bist. Das heißt, Jesus geht es um Gottes Verherrlichung. Und wir sehen, wie stark er sich mit uns identifiziert, ich habe euch das damals gezeigt, mit dem Er in uns und wir in ihm, dass er uns da mit einnimmt in diese Position. Wir sind wirklich mit Christus vor dem Thron, wenn wir seine Kinder sind. Er hat und er will den Vater verherrlichen und er nimmt uns doch mit ein. Es geht ihm nicht um ihn selber, sondern es geht ihm darum, dass Gott als der Größte rauskommt. Und da können wir uns wirklich was abschneiden. Er bittet nicht für sich, dass er groß rauskommt da an der Stelle, sondern er sagt, wenn ich verherrlicht bin, dann soll das die verherrlichen. Und so, denke ich, ist das auch ein Geheimnis. Wenn wir beten und wir die um etwas bitten und wir die Zusage haben, dass unser Gebet erhört wird, wenn wir in Christus bitten, dann sind das genau solche Dinge, dass es uns nicht um uns geht, sondern um Gottes Herrlichkeit geht. Das sehen wir da bei Jesus ganz exemplarisch, dass er nicht auf sich schaut. Das hat mich an der Stelle so beeindruckt. In dem Text heute gibt es Gedanken, die ich in einer Struktur euch weitergebe, aber es gibt auch Leute, die gar nicht so mit Struktur was anfangen, und für die habe ich jetzt ganz mittendrin dreimal einen Vers ausgesucht, einen Kernvers. Also wenn du jemand bist, der nicht einen Gedankengang braucht, sondern einen Vers, das war jetzt für für die der Vers da, der Vers 3. Jetzt ganz unabhängig von meiner Struktur. Und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Wenn du lieber einen Vers mitnimmst als einen Gedanken, dann nimm den Vers 17, Vers 3 mit. Das ist der Weg zum ewigen Leben. Ich werde noch zwei andere Verse später einstreuen. Aber schauen wir jetzt, Jesus wendet jetzt seinen Blick auf seine Jünger. Und er bittet sie um drei Sachen. Und das sind die drei Punkte, die ich heute euch mitgeben möchte. Und das erste ist, er bittet um Bewahrung in der Welt. Ich lese jetzt einmal weiter, Johannes 17, vom Vers 9 bis inklusive 19. Das ist jetzt der längste Abschnitt von dem Kapitel. Mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. Weil sie die meinen sind, gehören sie auch dir. Doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Jetzt verlasse ich die Welt. Ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Während meiner Zeit hier auf Erden habe ich sie bewahrt. Ich habe über sie gewacht, sodass nicht einer verloren ging, außer dem, der den Weg des Verderbens beschritt, so wie es die Schrift vorhergesagt hat. Da meinte jetzt den Judas. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich habe ihnen vieles gesagt, während ich in der Welt war, damit sie von meiner Freude vollkommen erfüllt sind. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz dir gehören. Er sagt, bewahr meine Jünger in der Welt. Nimm sie nicht aus der Welt, bewahr sie in der Welt. Was meint er mit Welt? Welt ist da eine Abkürzung für das menschliche Wertesystem. Die Gesellschaft, alles was den Menschen rund um uns wichtig ist, der Trott, in dem wir drinnen sind. Wir sind von dort, aber wir kehren dort nicht mehr dazu. Die Bibel gebraucht da viele Bilder. Ich habe euch da drei Texte aufgezeichnet. Wir sind Schafe und er ist der gute Hirte, der seine Herde herausruft aus der Welt. Ja? Der Hirte leitet sie und sorgt für sie. Ein zweites Bild ist, er ist das Haupt. Wir sind der Leib, die Glieder, die zusammen gehören, verschiedene Aufgaben haben, ein gemeinsames Erfüllen und Jesus ist das Haupt. Das ist in 1. Korinther 12 wird das erklärt. Und das dritte, wir haben es heute in dem Lied schon gesungen, wir sind ein Tempel und Jesus ist das Fundament, der Eckstein, auf den das aufgebaut ist, aber wir sind jetzt die Steine, die sich ineinander fügen sollen, die zusammenpassen sollen, sich vielleicht da abreiben und dann gemeinsam einen Tempel bauen, in dem Gottes Geist wohnt. Wir könnten jetzt auf viele dieser Bilder eingehen, aber ich habe ganz ein anderes Bild echt mitgebracht. Wir haben ja vor 4 Wochen eine Predigt vom Jochen gehabt. Und der Jochen ist ein bildender Künstler und der hat uns ein anderes Bild gezeichnet über den Hass der Welt auf die Christen. Und das habe ich mitgebracht, klickst du einmal, weil da sieht man jetzt auch was von dem Bild. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Es hängt da so draußen auf der Pinnwand, die kannst du ja per E-Mail schicken. Und das ist jetzt nicht nur seine Idee, sondern da sind auch ganz viele Bibelverse drin, die das begründen. Schaut euch das an. Jochen, sein Bild ist ein Schiff auf dem Meer. Das sind die, die Jesus gerettet hat. Sie sind aus der Welt, aber sie sind nicht mehr in der Welt. Sie sind herausgerettet. Ja? Jesus, das Schiff da ist Jesus, ist der, der sie aus der Welt da auserhebt. Jesus ist aber auch der Weg da. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg zum Vater und das Ziel. Und der Heilige Geist, den bloß da so von hinten her, der ist das Segel, das es antreibt. Ja? Also, Wir sehen auch da, wie bildlich, wie Gott uns aus der Welt außerholt und uns auch bewahrt vor der Welt, obwohl wir noch drin sind. Weil die sind ja noch da, schau, der zahlt ja da noch einer außer und der teilt da Liebe aus und die hören auch was von denen. Es gibt noch Kontakt, aber sie sind herausgerettet, herausgerufen wie die Schafe. Er bittet um Bewahrung in der Welt, weil die Welt hasst uns. Seht ihr die da unten? Schau, wie die lachen. Das ist ja Wahnsinn. Und für die lieber einzelne Verse mit haben, Kernvers 2, Vers 18. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Jesus ist in die Welt gesendet worden, um Menschen zu retten, die verloren sind. Und wir sind genauso gesandt. Wir sind auch gesandt, um Menschen zu retten, die verloren sind. Das heißt, das Erste, was Jesus da bei Gott erbittet, ist um Bewahrung in der Welt. Was ist das Zweite, was er bittet? Das ist um Einheit unter den Jüngern. Es ist schon kurz angeklungen im Vers 11 am Ende, damit sie eins sind, so wie wir eins sind, also die gleiche Einheit, die Jesus mit Gott hat, will er uns untereinander schenken. Aber jetzt richtig ausgerollt wird das in den Versen 20 bis 23. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin, und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Das Zweite, was er bittet, ist Einheit. Und wenn wir jetzt drüber nachdenken, welches Bild haben denn Außenstehende von uns Christen? Seit Jahrhunderten sind wir in verschiedene Kirchen aufgespalten. Es gibt Kriege zwischen den Glaubensrichtungen. Und auch dort, wo es keine Kriege mehr gibt, dort gibt es Misstrauen, dort gibt es Verurteilungen. Und wenn da jemand von außen hinschaut, wie kann der den Eindruck haben, dass es da um die Wahrheit geht, wenn die miteinander streiten? Jedes Mal, wenn Christen sich gegenseitig schlecht machen, dann beschädigt das eigentlich das Bild, das wir sein sollen. Johannes 13, 35, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Und es gibt da Kirchen, die ist gar nicht so klar, die bezeichnet sich als die Alleinseligmachende. Das heißt, das ist eine große Kirche, die sagt, wir machen, wir sind die Alleinseligmachende. Und dann gibt es jede kleine Gruppe, vielleicht auch wir, die das vielleicht nicht behaupten, aber natürlich haben wir Recht. Sobald wir sagen, wir haben als einzige Recht, dann wird es auch bedenklich, gell? Also diese fehlende Einheit, die ist wirklich etwas, was ein Problem ist. Und Jesus hat da gebeten drum, dass wir einig sind. Aber ihr kennt auch das andere. Ihr habt es auch erlebt, diese innere, klare Verbundenheit mit Gottes Kindern. Wenn du in irgendeine andere Stadt kommst und du gehst dort in eine Gemeinde und redest dort mit Leid und du merkst, die lieben Jesus so wie ich. Wie wir nach Dresden gegangen sind, wir waren in mehrere Gottesdienste und wir haben das immer wieder gespürt, wo wir mit Leuten in Kontakt gekommen sind, die sind auch Gottes Kinder. Das ist der Leib Christi. Ich brauche keine organisatorische Einheit mit dem. Ich muss nicht seiner Gemeinde beitreten, um zu spüren, dass wir beide Gottes Kinder sind. Und daraus sehen wir in Jochen sein Bild. Wir sind ja alle zusammen in einem Boot. Das heißt, die sind in die gleiche Richtung unterwegs, oder? In einem Boot, wenn man zusammen in einem Boot ist, dann kann nicht der eine dort hingehen und der andere dahin, weil spätestens bei der Reling geht dann plumps. Und so zeigt uns auch dieses Boot, wie das ausschaut. Einheit. Und wir müssen auch aufpassen, und das gibt es auch eine Warnung, diese Einheit, die gibt es nur in Jesus. Nur dort, wo es um Jesus geht, ist das die Einheit, von der er da redet. Weil er ist der, der die da herausrettet. Ja? Mit anderen Leuten, die da daneben irgendwie schwimmen, gibt es diese Einheit nicht. Und wir wissen aus der Bibel, aus der Offenbarung von der Endzeit, dass es dann eine Weltreligion geben wird, aber die wird nicht Jesus im Zentrum haben. Wenn dort vom Antichristen die Rede ist, dann heißt das Anti, die Fußsilbe heißt einerseits gegen Christus, aber sie heißt auch anstelle von Christus, anstatt Christus, das Antikompades heißen. Und in der Offenbarung haben wir in Kapitel 13, 17 und 18 deutliche Warnungen, dass diese kommende Weltregierung nicht eine rein politische und wirtschaftliche Macht sein wird, sondern auch ganz einen starken religiösen Aspekt haben wird. Und deswegen ist diese organisatorische Vereinigung, diese Ökumene, dort wo Jesus nicht im Zentrum ist, ist nicht diese Einheit, um die Jesus da bittet. Sonst gäbe es diese Warnung in der Offenbarung nicht. Und wenn es dann die Weltreligion geben hätte und alle werden sagen, endlich ist jetzt Frieden, endlich bekriegen sich die Religionen nicht mehr, weil sie einig sind, da müssen ja dann die anderen Weltreligionen dazu. Da muss ja dann der Islam dazu und da muss ja dann der Buddhismus dazu. Und wenn die alle dabei sind, dann kann immer Jesus in der Mitte sein und wird auch nicht in der Mitte sein. Das heißt, diese Einheit, um die Jesus du bittet, ist die Einheit in ihm, mit ihm, im Vater. Das ist eine Einheit des Leibes Christi. Das spüren wir heute schon mit jedem, der Gotteskind ist. Aber es ist nicht der Aufruf zu einer organisatorischen Einheit, vor der werden wir eigentlich eher gewarnt in der Endzeit. Der dritte Kernvers, wir sind, merkt schon fast am Ende, für jemanden, der gern einzelne Verse mitnimmt, ist der Vers 20. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sagt Jesus, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Wer ist das? Das sind wir. Oft, wenn Jesus etwas zu den Jüngern sagt, dann musst du dich fragen, tja, das hat er jetzt zum Petrus gesagt, aber meint er doch jetzt mich? Aber da steht es eindeutig da. Das, was Jesus da bittet, das ist nicht nur für seine 12 Jünger, sondern alle, die durch ihr Wort an sie glauben werden. Und wir glauben an Jesus aufgrund des Wortes der Apostel und Evangelisten, weil wir in der Bibel von ihm gelesen haben. Das heißt, wir sind die, für die Jesus da bittet. Das ist der Vers 20 zum Mitnehmen, unabhängig von der Gliederung. Dann komme ich zu meinem letzten Punkt, was Jesus für die Gläubigen da bittet. Das erste war also Bewahrung in der Welt, das zweite war Einheit, aber die lebendige Einheit, nicht die organisatorische, und das dritte ist eine ewige Herrlichkeit im Himmel mit ihm, damit wir dort sind, wo Jesus sind. Das sind jetzt die letzten Verse aus dem Kapitel, ich lese ab Vers 24. Vater, bittet Jesus, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese Jünger wissen, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde ihn auch weiterhin offenbaren an uns. Das tue ich, damit deine Liebe zu mir in ihnen bleibt und ich in ihnen. Jesus bittet, dass wir in seine Herrlichkeit kommen werden. Und es gibt da auch viele Bilder dafür. Eins davon ist am Ende der Offenbarung, das ist dieses Hochzeitsmahl des Lammes. Aber ein anderes Bild, das haben wir schon gehabt. Johannes 14, das haben wir schon drüber. Ich lese euch zwei Verse. Jesus sagt zu seinen Jüngern, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch das so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Jesus sagt da, dass er für uns Wohnungen im Himmel bereitet hat. Also, Ihr kennt ja das Sprichwort, gell? Das erste Haus baut man für seinen Feind, das zweite für seinen Freund und das dritte für sich. Wenn ich jetzt an dir ein Haus bauen tät, dann warst du mein Feind, weil das war mein erstes Haus, gell? Ich bin nicht ganz ungeschickt, aber ich habe nicht viel Ahnung davon und ich tät sicher einige Sachen ziemlich falsch machen. Du willst kein Haus von mir haben. Aber der Kurt hat schon erzählt, der baut ein Haus. Und das ist nicht Kurt sein erstes Haus. Und ich glaube, es ist auch nicht sein zweites Haus, wenn man die alle zusammenzählt, wo er schon mitgearbeitet hat. Sondern es ist das x-te. Und das macht er jetzt für sich und sein Uli. Und ich war dort oben vor einer Woche. Es ist wunderbar. Wie dort, was sich nicht so gut auskennt, dort holt er sich Leute dazu, die sich auskennen. Der hat ein altes Holz, riesige Mengen beschafft, damit es dort mit die Decken und die Wände mit altem Holz ausgetäfelt sind, was schon Geschichte hat und atmet. Dann hat er sich überlegt, wo die Räume sind, was wir da machen werden, wie man das Harz dort durch alles, der Platz dort. Da bringt er jetzt sein Können, seine Erfahrung und seine Liebe eine. Und das ist Wahnsinn. Ich war ganz begeistert. Ja. Wir werden auch noch schöne Bilder davon machen. Aber auch der Kurt mit seiner ganzen Liebe und Erfahrung ist dort eingeschränkt. Er hat nur begrenztes Geld zur Verfügung. Er hat nur begrenzte Zeit zur Verfügung. Das muss ja fertig werden. Und den Platz hat er sich auch nicht so ganz frei aussuchen können. Es ist zwar ein schöner Platz, aber der war dort schon. Auch die Nachbarn sind schon dort. Auch die Straßen da rauf, wo du im Winter einen Euro brauchst, wahrscheinlich ist dort. Das heißt, obwohl er mit Liebe und Erfahrung ein Haus baut, ist es trotzdem eingeschränkt. Aber jetzt stellt euch vor, Gott baut unser Haus. Der nicht nur allwissend ist und allmächtig, sondern der uns erkennt, der unsere Herzenswünsche kennt. Das wird nicht irgendein Platz in einem Wohnblock links oben. Ha? Wenn Gott uns ein Haus baut, eine Wohnung baut, holla, wenn der nicht eingeschränkt ist, wenn der uns kennt und liebt, alles, was du dir je von deiner Heimat erwartet hast, alles, was das, nimm das Schönste, was dir einfällt bei deiner Wohnung, der Platz, wo es dir am besten geht, wenn alles passt, wenn die Sonne richtig steht, wenn die Nachbarn gerade da rübergeben, das ist das, was dort dann nur sein wird. Kannst du dir das vorstellen? Wenn Jesus sagt, er will uns zu sich holen und dort sind Wohnungen vorbereitet. Was du vorbereitet hast? Vorbereitet hast nicht, dass das vorbereitet hast, dass das jemand, der dich kennt, der dein Herzenswunsch kennt, dass er das genau so gemacht hat, damit du dort das erste Mal den Fuß einsetzen und sagst, ja, so möchte ich wohnen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, nichts gegen der Hittenkurt, gell? Aber das ist kein Vergleich. Gott baut für unser Haus im Himmel. Und das ist das, was Jesus da bittet. Er möchte, dass Gott uns im Himmel zu sich holt, damit wir seine Herrlichkeit sehen. Und wenn ihr da genau zuguckt habt bei den Verse, dann ist auch von unserer Herrlichkeit die Rede. Habt ihr es gehört? Dass wir seine Herrlichkeit haben. Schauen wir nochmal auf das Bild vom Johann. Das findet man da lustigerweise auch. Dieses Schiff, seht ihr, das hebt ab. Das bleibt nicht da. Das ist auf dem Weg. Das ist auf dem Weg nach oben. Ja? Das bleibt nicht in dem Meer. Und die mit auf dem Schiff sind, so einig oder nicht einig, wie sie dort sind, die kommen mit. Und die daneben auf einem Fasel sitzen, die kommen nicht mit. In Jesus sind wir gerettet. Ich weiß nicht, wer von euch Herr der Ringe gesehen hat. Ich glaube, es war im Buch und nicht im Film. Aber zum Schluss, wo sie dann abzwitschern in diesem Elbenschiff, das bleibt auch nicht auf dem Meer. Wir haben ein Ziel im Himmel, in der Ewigkeit. Und tut das für uns was vorbereitet. Wir sehen also, Jesus legt mehr als ein gutes Wort ein für uns beim Vater. Mit dem Gebet beschenkt er uns unglaublich. und er ist in der Position, wirklich das zu bewirken beim Vater. Der ist nicht die Sekretärin vom Generalsekretär, sondern er ist sein geliebter Sohn. Und schaut euch an, wie er da argumentiert, dass Gott das wirklich machen soll, wie er sich für uns einsetzt da. Er legt viel mehr als ein gutes Wort für uns ein. Und in Vers 20 haben wir gesehen, das gilt auch für uns. Er bittet da auch nicht nur für seine 12 Jünger, mit denen er 3 Jahre benannt war, sondern für alle, die aufgrund deren Wort und ihn glauben werden. Er bittet für uns um Bewahrung in der Welt, um Einheit wirklich in sein Herzen, und er bittet um eine ewige Belohnung für uns. Das ist unser herrlicher Retter. Und wenn du dir jetzt fragst, ist das ein Meiretter? Wie kann ich sicher sein, dass er mein Retter ist? Bin ich wirklich in dem Boot? Dann lies die Texte noch einmal und sprich mit jemandem, von dem du glaubst, dass er Jesus kennt. Wir danken dir, Herr, dass du dich so eingesetzt hast für uns, dass du nicht ein gutes Wort für uns eingelegt hast, sondern ein ganzes Kapitel und das Johannes, das für uns aufgeschrieben hat. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns da Mut gibst, dass uns das ermutigt und dass uns das durch die Wochen tragt. Wir sind auf einem Schiff, das Jesus heißt. Wir sind gerettet, wir sind bewahrt, du schenkst uns Einheit und du willst uns eine Ewigkeit schenken. Danke für dieses Gebet von Jesus, wo er wirklich sich für uns voll ins Zeug hat. Danke, Jesus, dass du das tust. Wir brauchen das. Amen.